Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Dieser Spruch ist ja eigentlich Jesu Programm. Und er nimmt uns mitten hinein in das, was wir eigentlich schon seit Wochen tun. Wir sind ja unterwegs auf einer Expedition, auf der Expedition zur Freiheit. Jesus will uns erlösen, befreien. Und darum geht es auch heute im Gottesdienst. Es geht darum, wie kann die Freiheit denn aussehen? Das ist die Fragestellung der Predigt und ich freue mich darauf. In und am Gottesdienst arbeiten wieder viele engagierte Leute mit. Die Technik ist da, der Posaunenchor, den wir schon gehört haben. Vielen Dank, dass ihr da seid. Beten wird mit uns Jörg Wardin und die Predigt wird Wilfried von Bauer halten. Mein Name ist Renate Flohr und ich führe Sie durch den Gottesdienst. Heute ist der 2. April. Gibt es jemanden unter uns, der Geburtstag hat? Oder die Geburtstag hat natürlich auch. Schade, kein Geburtstagslied. Dann singen wir das Eingangslied. 454 im Gesangbuch, die Verse 1 bis 6. Auf und macht die Herzen weit. Halten Sie das Gesangbuch in der Hand. Ich würde gerne mit Ihnen den Psalm 119 gemeinsam beten. Der steht auf der Seite 1181, die Nummer 752.2 und 752.3. Ich beginne mit den ausgerückten Versen und Sie beten bitte die eingerückten Verse. Seite 1181. Im Gesangbuch. Schwierig. Das ist die Nummer 752, 2 und 3. Das ist dann auf der nächsten Seite. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort. Dann tröstest du mich. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Erhalte mich, dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Wir wollen Gott jetzt loben und anbeten mit den beiden Liedern In der Stille und Herr, ich komme zu dir.
Wir beten weiter. Herr, vor dir wollen wir in der Stille ankommen, aus dem Alltag der vergangenen Woche und gemeinsam Gottesdienst feiern, um bei dir aufzutanken. Du willst uns beschenken durch Gemeinschaft und durch dein Wort. Du willst uns neue Kraft geben. Die vergangene Woche war bei einigen von uns sehr voll und voller Stress. Viele Gedanken machen uns unruhig. Vieles schwirrt uns noch im Kopf herum. Wir freuen uns, dass du uns eine Atempause geben willst. Vieles ist uns in der vergangenen Woche gelungen, vieles aber auch nicht. Oft haben wir vergessen, nach deinem Willen zu fragen und haben nicht darüber nachgedacht, dass unser Tun und Lassen uns von dir trennt. Herr, wir kommen jetzt zu dir und wollen alles, was uns von dir trennt, bei dir ablegen. In der Stille kann jeder persönlich vor Gott sein Herz ausschütten und seine Schuld bekennen. Herr, erbarme dich. Unser Herr spricht uns zu, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Die Schriftlesung steht in Römer 12, die Verse 9 bis 18. Es geht um das Leben der Gemeinde. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich und die schwesterliche auch. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ich möchte gerne mit Ihnen zusammen das Glaubensbekenntnis sprechen und wenn es Ihnen möglich ist, stehen Sie bitte dazu auf. glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Heute Morgen, wie schon in der Vergangenheit des Öfteren, haben wir wieder eine junge Familie hier, die immer oben sitzt auf der Empore, und Hans Hermann oder auch ein anderer Übersetzer erzählt das, was wir hier sagen und singen und beten, in Englisch, damit die auch Bescheid wissen, was los ist. Und das wollen wir jetzt gerne mal hören, warum diese Familie da ist und wer sie ist, damit wir sie ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, ich habe angefangen, Persisch zu lernen, aber ich kann erst 12 Worte, das reicht nicht, um es zu übersetzen. Die Familie Alipur kam in diese Gemeinde über das Art Hotel und hat gesagt, wir wollen Christen werden und dies soll unsere Gemeinde sein. Und seitdem machen wir eine Vorbereitung, Einführung in christlichen Glauben. Inzwischen ist daraus ein Taufkurs geworden, weil sie sagen, das wollen wir gerne zu Jesus Christus gehören. Und wenn alles klar geht, werden wir sie Ostern in unserer Mitte als neu getaufte Geschwister begrüßen. Ich möchte, dass Sie sich selber vorstellen, und Sie haben sich ein bisschen vorbereitet darauf. Saman and Mariam, can you introduce yourself?
Hello everybody. Excuse me, I am not so good in Deutsch, but I can speak in Persian and English. I think most of you can understand English, but no one in Persian. I am trying to learn some Deutsch.
Stop, and stop, I have to translate. ich sehe einen Joanneums-Absolventen. Hätten Sie Lust, direkt Farsi Deutsch zu übersetzen? Geht das? Das geht schneller, weil wir machen immer zwei Wege.
He speaks Farsi.
So we can translate directly.
It's even better.
Guten Morgen, danke.
So you can speak Farsi. It's even better.
Okay. The first, meine erste Frage ist, könnt ihr euch selber vorstellen?
سلام به همه. اسمم مریمه. از ایران اومدم. از بودن تو جمع شماها واقعا خوشحالم. از اینکه آلمان هستم. دخترم شادی 2 سال و 7 ماهشه. 5 ساله که ازدواج کردیم.
Hallo, guten Morgen. Ihr Name ist Maria auf Deutsch. Sie freut sich, dass sie hier ist. Und ihre Tochter heißt Shadi.
Glück.
Das heißt auch auf Deutsch übersetzt Glück.
سلام مجدد سامان هستم ایشونم که همسر مریم دیگه چیزی ندارم
sein Name ist Saman und ja
die nächste Frage die ich Ihnen gerne stellen würde ist eine sehr persönliche Frage die Frage warum seid ihr nach Deutschland gekommen why did you come to Germany
سوالی که میخوام بپرسم اینه که من چون اومدیم اینجا فقط یه جوری صحبت بکنیم کوتاه که من بتونم ترجمه کنم.
اول که تشکر کنید از اینکه برنامه رو لحظات رو اختصاص دادم.
Er bedankt sich erstmal, dass Sie die Möglichkeit haben, hier was zu erzählen. Besonders von den Menschen, die seit 2,5 Monaten die hier sind und Ihnen geholfen haben.
اینجا انتخاب ما نبودی که مثلا بگیم آلمان رو انتخاب کردیم الان اومدیم اینجا.
Die haben selber die Entscheidung nicht getroffen, dass hier in nach Deutschland zu kommen.
Ja. اول آشنایی ایشون معلمه، 7 سال سابقه داشته. اول آشنایی پیدا کرده اونجا، یه سری آشنایی‌های با مسیحیت پیدا کرده ابتدایی. و بعد این منجر به یه سری مشکلات شده. خب و من خودم به شخص اونجا هیچ آشنایی با این دین نداشتم، به خاطر اینکه حالا یه سری مسائل خانوادگی بوده. عموی من مثلا عمو اوایل انقلاب اعدام شده بود، و پدرم مثلا اجازه نمیداد تو مسائل دینی و ایناش.
Seine Frau ist Lehrerin. Und seine Frau über Christentum hat im Iran was gehört, über Freunde. Und, aber er selber wusste von Christentum gar nichts. Aber er hat auch gesagt, dass sein Onkel ist auch bei der iranischen Revolution 1979, glaube ich, da wurde auch hingerichtet. Weil der gegen Regime war. Er bedankt sich bei Hermann und ja, der hat ihm viel geholfen und er war auch zuerst erstmal als Übersetzer für seine Frau hier und eigentlich, glaube ich, wollte ich auch nicht vom Christentum was wissen.
Okay.
Ja, wenn Sie nachhaken wollen, Sie können.
Die letzte Frage. Es ist spannend, wenn jemand den Gottesdienst entdeckt und die christliche Gemeinde und vor allen Dingen Jesus Christus, diesen menschgewordenen Gott. Was zieht euch in den Gottesdienst und was zieht euch zu Jesus?
What will attract you to service and to Jesus? Say it in the microphone.
Yeah.
You have to learn from me.
سوال سوم ایشون اینه که دلیل اینکه این مراسم رو میاید چی هست؟ به چه دلیل علاقمند هستید که اینجا بیایید؟
Dritte Frage lautet, warum wir kommen hier im Gottesdienst.
سوال قبلی یه مقدار اینو پاسخ دادم. من خودم به شخصه به عنوان مترجم خانومم اومدم، چون ایشون انگلیسی رو تا یه حدود خیلی کمی متوجه میشن.
Ich persönlich selbst hier bin, weil ich übersetzen will für meine Frau.
ولی بعد از جلسه اول آقای هانس یه سری کتابا به ما دادن و یه سری اطلاعات، من خودم علاقمند شدم.
Nach der ersten Sitzung mit Herr Hans, der hat ein Buch oder ein paar Informationen bekommen, dass er sich auch jetzt bisschen interessiert.
و از اون به بعد دیگه یه مترجم تنها نبودم. با خانومم میرفتیم خونه و روی مباحث با هم صحبت میکردیم.
Nach der Sitzung war ich nicht nur Übersetzer für meine Frau, wir haben auch zu Hause über die Themen diskutiert.
اما جواب اصلی در مورد اینکه علت اینکه تو این مراسمات شرکت میکنیم که خب این تفاوت خیلی زیاده. شما از ابتدا تو این مراسمات که مخصوص افراد مسیحی بوده شرکت کردین و تفاوت رو متوجه نمیشید.
Der Unterschied
warum ich hier bin, das ist so, dass ihr versteht den Unterschied, warum wir in solche Veranstaltungen teilnehmen. Das ist sehr unterschiedlich. Vielleicht verstehen ist für euch ein bisschen schwer.
خیلی خلاصه که بخوام صحبت کنم اینه که تو آینه مسیحیت اول و تاکید مهم رو محبته یعنی بیشتر رو محبت تاکید میشه بعد روی قوانین و شریعت
Wenn ich zusammenfassen will, im Christentum redet man zuerst von der Liebe, danach von Gesetz.
Herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob jeder von uns das machen würde, sich hier vorne hinstellen und von der eigenen geistlichen Reise zum Glauben erzählen. Das ist eine Menge. Ich kann den Männern unter uns nur sagen, es lohnt sich ab und zu für die eigene Frau zu übersetzen. Oder umgekehrt, es könnte eine geistliche Reise werden. Ich würde Sie gerne einladen, dass wir ein Wort Farsi lernen. Das ist ganz einfach. Guten Morgen oder guten Tag. Rus Becher. Ist das richtig?
Das ist guten Tag.
Guten Tag. Rus, können wir das einmal zusammen üben? Rus Becher. Rus Becher. Okay.
Ja, vielen Dank. Während des folgenden Liedes wird die Klingelbeutelkollekte gesammelt, und zwar für den Freiwilligendienst der Vereinigt Evangelischen Mission. Das ist ein Programm, das es jungen Leuten ermöglicht, für ein Jahr nach Afrika oder Asien zu gehen. Und das haben ja einige aus unserer Gemeinde auch schon in der Vergangenheit gemacht. Und ich denke, das ist eine gute und sehr bereichernde Erfahrung. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für Bolivien. Da geht es darum, dass Frauen, die ja immer noch ganz stark ausgebeutet oder auch Opfer sexueller Gewalt werden, gestärkt werden. Und zwar bietet Brot für die Welt eine rechtliche und psychologische Betreuung an, aber auch ganz praktische, handwerkliche Ausbildungen. Und ich glaube, das lohnt sich in jedem Fall, das zu unterstützen. In der vergangenen Woche haben wir 387,37 € zusammengelegt. Herzlichen Dank für diesen Betrag. Wir singen jetzt das Lied 295, die Verse 1 bis 4, wohl denen, die da wandeln.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Haben Sie das noch im Ohr? Erst die Liebe und dann das Gesetz? Mehr kann ich auch nicht sagen, aber ich brauche da mehr Worte für. Expedition zur Freiheit. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen alles das Buch liest jetzt in 40 Tagen? Ja, gucken Sie mal. Ich will jetzt nicht fragen, ob Sie mal irgendwo hängen geblieben sind und ob Sie immer die Lektionen oder Abschnitte geschafft haben. Das spielt eigentlich keine Rolle. Jede Seite ist, denke ich, ein Gewinn, wenn Sie sie gelesen haben, und ärgern Sie sich dann gegebenenfalls nicht über die, die Ihnen noch bevorstehen. Das meiste ist geschafft. Es geht jetzt in die letzte Woche. In 40 Tagen, hieß es ja im Untertitel, in 40 Tagen durch die Reformation. Das ist ein bisschen reißerisch, aber okay. Und das Thema wird so beschrieben. Wie sieht sie aus, die Freiheit, die den reformatorischen Idealen entspringt? Viele Ideen haben wir schon angesprochen, doch erst, wenn sich auch unsere Einstellungen und unser Verhalten ändern, sind sie in der Realität angekommen. So im Wochenüberblick für die letzte Woche. Das ist wohl wahr, dass die Entdeckungen und Erkenntnisse der Reformation schon oft bedacht und erklärt worden sind. Aber das Ziel bleibt ein anderes, geht weiter, nämlich, dass sie gelebt werden von den Christenmenschen in Gemeinden und Kirchen. Und dafür greifen Douglas und Vogt, die beiden Autoren des Buches, auf die 10 Gebote zurück. 10 Worte, wäre genauer zu sagen, vom Alten Testament her. Und die Psalmlesung hat uns daran erinnert, wie Menschen des ersten Bundes Gottes Weisungen geschätzt, ja, geliebt haben. Das mögen Menschen heute mit Skepsis, wenn nicht sogar mit Widerwillen, zur Kenntnis nehmen. Sie sind eher der Meinung von Hegar. Hegar ist Wikinger und stellt immer wesentliche Fragen. Eine Frage war, ist Fressen Sünde? Und sein Kumpel, ein wahrer Seelsorger, fragt zurück, macht es Spaß? Ja, sagt Hegar, dann ist es Sünde. So sehen das viele Menschen, dass die Gebote einengen, den Spaß verderben. Und aus psychologischer Sicht wird dann auch noch eingewendet, dass die Gebote das Selbstwertgefühl eines Menschen untergraben können. Gebote machen die Menschen klein und abhängig, so heißt es dann. Wie kommen dann Douglas und Vogt zu der genau entgegengesetzten Auffassung, wenn Sie die Gebote, ich zitiere nochmal, als logischen Ausdruck eines von Liebe, Vertrauen und Freiheit geleiteten Lebens deuten wollen? Die Gebote, so Ihre These, hält man nicht ein, weil man muss, sondern weil man will. Die Gebote hält man nicht ein, weil man muss, sondern weil man will. Wir machen uns mal auf den Weg, das zu klären, ob die wirklich recht haben, und werfen zunächst einen Blick in die Geschichte Israels. Erstens, Gott stellt sich vor. Hebräer werden sie von den Ägyptern genannt, die armseligen Sklaven im Reich der Pharaonen, Arbeitstiere für alles Gut, was ihre feinen Herren an Arbeit zu schwer, zu lästig und zu dreckig ist. Und dann kommt ein Aufsteiger ins Spiel, als hebräisches Baby von einer Prinzessin an den Hof gebracht, macht er Karriere, bis ihn ein Totschlag zur Flucht in die Wüste zwingt. Und da bringt er sich als Viehhüter durch. Eines Tages macht ihn ein brennender Dornbusch neugierig. Er geht hin und wird angewiesen, seine Schuhe auszuziehen. Er stehe auf heiligem Boden, mahnt die Stimme. Kein Mensch außer Mose, das ist er, weit und breit, aber die Worte kommen klar und deutlich. Da heißt es, da redete Gott mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Und ich habe das Seufzen der Israeliten gehört, die Ägypten zur Arbeit zwingt. Darum spricht zu den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Fron Ägyptens herausführen und euch aus eurem Dienst erretten und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch gewaltige Gerichte. So in 2. Mose 6. Gott stellt sich hier mit seinem Namen vor. Ich bin der Herr. Ich bin Jahwe, steht da in der hebräischen Bibel. Und die Übersetzungen, auch die deutschen, haben die jüdische Regel übernommen. Das hat auch was mit den Geboten zu tun, den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen. Und deshalb nennen sie ihn nicht. Wenn immer in der hebräischen Bibel der Gottesname steht, sagen sie Herr. Und das ist in unsere Übersetzungen übernommen worden. Nur die Juden wissen, dass damit der Name umschrieben wird und nicht eine Eigenschaft von Gott, dass er Herr ist, dass er Mann ist, beschrieben ist. Es ist ein Name. Jahwe oder Herr, Mose weiß jetzt, mit wem er es zu tun hat. Gott hat sich vorgestellt und seine Beziehung zu seinem Volk deutlich gemacht. Er will Freiheit für sein Volk. Und was Gott verspricht, das hält er auch und das erlebt Israel. Zweitens, Gott befreit. Wenn das Rote Meer grüne Welle hat, dann ziehen wir frei, heißt es in einem Lied, das sonst durchaus mit Berechtigung in Vergessenheit geraten ist. Aber es beschreibt die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten, wenigstens diese erste Zeile. Sie sind in Freiheit und auf dem Weg in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und da erst am Sinai, mitten in der Wüste, werden die Gebote zum Thema. Aber vorher bekräftigt noch einmal Gott seine Verbindung mit dem Volk, schließt einen Bund, wie das genannt wird, zu dem Israel nichts beiträgt. Es ist Gottes freie Entscheidung, sein Geschenk, wie Israel später immer wieder bekennen wird. Für die ersten Christen dann war es überhaupt keine Frage, weiter die Gebote zu befolgen, denn damit waren sie ja als Juden schließlich aufgewachsen. Und später? Warum dann noch in der christlichen Kirche die 10 Gebote? Weil Gott der gleiche geblieben ist. Er ist weiter ein Gott der Freiheit. Er hat seinen Freiraum für die ganze Völkerwelt geöffnet. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, so steht es im Brief an Timotheus. Das ist die zentrale Botschaft des Neuen Testaments, das Evangelium, die gute Nachricht. Gott befreit immer noch. Und gratis ist die Freiheit, wie sie schon das Volk Israel gratis erfahren hat, an keine Bedingung geknüpft. Wenn wir uns dann in der Folge dieser Befreiung an die Gebote halten, geben wir eine kleine, bescheidene Antwort, ein Danke für Gottes Geschenk. Kann das der großzügige Gott nicht von uns erwarten? Wenn wir die Gebote befolgen, dann mit der Absicht, die von Gott geschenkte Freiheit zu genießen. Damit werden die gängigen Regeln des Vertrags- und Rechtswesens auf den Kopf gestellt. Ein Vertrag regelt Rechte und Pflichten der Vertragspartner. Und wenn Pflichten verletzt werden, ist der Vertrag zumindest gefährdet, wenn nicht außer Kraft gesetzt. Und vor Gericht muss erst einmal die Schuld des Beklagten festgestellt sein, dann erst kann ein Urteil gesprochen werden. Christen erleben in ihrem Leben den Freispruch Gottes und erfahren dann erst von ihrer Schuld und ihrem Unheil. Und das Urteil, das ist längst vollstreckt, lange bevor ich erkenne, wo und wie ich schuldig bin. Das Urteil ist auf Golgatha vollstreckt worden. Jesus Christus ist für uns eingesprungen, damit wir frei sind. Denn Gott ist nicht der schlafmützige alte Mann, der nicht mehr alles mitkriegt, der auch mal Fünfe gerade sein lässt, der alles mit seiner unendlichen Güte zudeckt. Die Bibel redet auch vom eifersüchtigen Gott, beschreibt einen Gott voller Grimm oder bezeichnet ihn als Rächer. Und deshalb mahnt ein Ausleger, ich zitiere, in dem Zorn über diejenigen, die Jahwe, also Gott, hasst, flammt die dunkle Möglichkeit auf, dass Gottes Gebot eine todbringende Nachtseite hat. Das ist genau auf Golgatha geschehen. Der Himmel verfinstert sich in der Todesstunde von Jesus, so in Markus 15. Dass Jesus gekreuzigt und am dritten Tage auferweckt wird, erzählen uns die Evangelien nicht als ein Drama mit glücklicherweise Happy End, sondern als Befreiungsgeschichte. Das Schicksal von Jesus, dieses grausame Schicksal, wird den damals Mächtigen, seien sie Römer oder aus der jüdischen Oberschicht, den Mächtigen wird dieses Schicksal entrissen und als Gottes Geschenk der Freiheit an alle Menschen, seien sie Juden oder Heiden, gepredigt. Und in dieser von Gott geschenkten Freiheit gut zurechtzukommen, dafür haben wir die 10 Gebote. Und drittens, Gott geht mit. Bei den Bibelabenden und in dem Buch von Douglas und Vogt wird immer wieder auf eine Schrift von Martin Luther zu unserem Thema hingewiesen, von den guten Werken. Und in dieser Schrift habe ich einen interessanten Absatz gefunden, den möchte ich vorlesen. Da schreibt Luther, fragst du sie weiter, also die Menschen, die seine damaligen Mitmenschen, ob sie auch für ein gutes Werk halten, wenn sie in ihrem Handwerk arbeiten, gehen, stehen, essen, trinken, schlafen und allerlei Werke zu des Leibes Nahrung oder zum allgemeinen Nutzen tun? Und ob sie glauben, dass Gott dabei ein Wohlgefallen an ihnen habe, so wirst du finden, dass sie Nein sagen. Sie fassen die guten Werke so eng, dass sie nur auf Kirche, auf Beten, Fasten und Almosen geben, begrenzt bleiben. Die anderen Werke halten sie für vergeblich. Daran soll Gott nichts gelegen sein. Und jetzt kommt Luthers Meinung: So verkürzen und verringern sie durch den verdammten Unglauben Gott auf die ihm zukommenden Dienste, obwohl ihm doch alles dient, was im Glauben geschieht, geredet oder gedacht werden kann. Und er zitiert dazu ein alttestamentliches Buch, der Prediger: Gehe fröhlich hin, iss und trink und wisse, dass deine Werke Gott wohlgefallen. Wie recht Luther hat, zeigen ja schon die 10 Gebote. Die beinhalten ja nicht nur religiöse Vorschriften, sie beziehen sich auf den Sonntag und auf den Alltag. Im Freiraum Gottes, in unserer Welt, in der wir leben, gibt es keine gottlosen Bereiche. Räume, in denen Gottes Wille keine Berechtigung oder Wirkung hätte. In der Kampfsituation des Dritten Reiches, als das Evangelium von Jesus Christus der nationalsozialistischen Ideologie untergeordnet werden sollte, hält die theologische Erklärung von Barben dagegen und formuliert folgenden Verwerfungssatz: Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung, ich sag mal der Befreiung, der Vergebung und Heiligung durch ihn bedürften. Gott geht mit, wir sind ihn nicht los, wo immer, wie immer, wann immer. Er geht mit, nicht als Kontrolleur, der nur darauf aus ist, einen Fehler bei uns zu finden, Versagen festzustellen, uns scheitern zu sehen. Er will, dass wir uns in seiner Freiheit bewähren, ihm zur Ehre und uns zum Besten. Amen. Und Gottes Friede, der jede Vorstellung übertrifft, soll unsere Herzen und Gedanken behüten. Amen.
Es gibt einige Dinge, die Sie noch wissen sollten. Morgen am Montagabend kommt das Presbyterium zur monatlichen Sitzung zusammen und ich möchte Sie bitten, dafür zu beten, dass das, was da gedacht und entschieden wird, einfach auch zum Segen für unsere Gemeinde wird. Am Dienstag, dem 4.4., gibt es eine ganz wichtige Versammlung und dazu sagt die Karin Mann was, die ich gerade nicht sehe, doch da.
Ja, wie Sie vielleicht schon von der letzten Gemeindeversammlung wissen, gibt es Überlegungen, ob der CVJM mit seiner Arbeit hier in die unteren Räume die ehemalige Stangswohnung zieht, sozusagen das Gemeinde und CVJM zusammenziehen. Bekanntlich schafft sowas Neues, Veränderung und es wäre gut, wenn möglichst viele Leute sich dazu mit Gedanken machen, sich darüber informieren, vielleicht auch mal kritisch nachfragen. Und dazu ist am Dienstag, den 4., also übermorgen um 19 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus Gelegenheit. Es geht darum, einen Entscheidungsprozess, der noch nicht gefallen ist, auf möglichst breite Füße zu stellen. Natürlich haben sich beide Seiten, die Gemeinde und auch der CVJM, schon jede Menge Gedanken gemacht. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo die Gemeinde einfach mal mitdenken möchte, soll, kann, darf, wie auch immer. Und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele am Dienstag 19 Uhr hierher kommen.
Danke, Karin. Am Dienstag ist der 4.4. Dann laden wir zu folgenden Gottesdiensten ein. Am Freitag, dem 7. April, ist um 20 Uhr Jugendgottesdienst im CVJM-Haus. Nächste Woche Sonntag, am 9. April, gibt es hier den 10.30 Uhr Gottesdienst. Predigen wird Bettina Beutel. Und abends um 18 Uhr ist Anbetungsgottesdienst. Am 30.04., jetzt muss ich mal eben die Karte holen, findet das nachzuholende Konzert mit dem Gospelchor von Stefanie Schlüter, Get Together, statt. Das sollte ja eigentlich im Oktober stattfinden, musste dann aus verschiedenen Gründen verschoben werden. Jetzt ist es soweit, nehmen Sie sich bitte draußen Karten mit, auch Karten für Leute, von denen Sie wissen, die sind an solch einem Gospelkonzert interessiert und würden gerne kommen. Dann steht im Foyer des Paul-Gerhardt-Hauses vorne eine Kiste für alte Handys. Hildegard von Bauer nimmt diese alten Handys mit zum Gemeindeamt und da werden sie weitergeleitet und fachgerecht entsorgt. Und der Erlös kommt der Aktion Südwind zugute, die sich der Arbeit mit Menschen einfach in anderen Teilen der Welt widmet. Dann ist der Gemeindebrief da. Bitte nehmen Sie ihn mit. Und die Gemeindebriefverteiler sind da sicher sowieso aktiv. Dann nochmal einen ganz herzlichen Dank an den Posaunenchor. Das habe ich jetzt vergessen. In meiner Tasche steckt eine kleine Box, die allerdings nicht von mir kommt, sondern von Wilfried. Und da könnt ihr euch, nachdem ihr den letzten Ton geblasen habt, vielleicht eine kleine Stärkung zugutekommen lassen. Ja, dann möchte ich Sie bitten, zur Fürbitte aufzustehen, wenn Sie können. Gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurde Frau Magdalene Günther, geborene Decker, zuletzt im Altenheim Hugostraße 50, früher Plückersburg 124, im Alter von 95 Jahren.
Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir in der Stille und durch dein Wort neue Kraft schöpfen durften. Herr, wir möchten dir danken für das lange Leben von Magdalene Günther. Nimm du sie in dein himmlisches Reich auf. Gib du den Angehörigen und Freunden von Frau Günther Kraft in dieser Zeit der Trauer und sei du bei ihnen. Herr, wir möchten dich für Familie Alipur bitten. Segne du sie, wenn sie von dir lernen und sich auf ihre Taufe an Ostern vorbereiten. Wir möchten dich bitten für die Freiwilligen, die bereit sind, sich aufzumachen und ein Jahr mit der VEM nach Übersee zu gehen. Segne du sie in ihrer Arbeit und lass du sie spüren, dass du mit ihnen gehst und sie begleitest. ganz besonders dann, wenn sie sich unsicher fühlen und unter Einsamkeit leiden. Wir möchten dich auch für die vielfältige Arbeit in den verschiedenen Ländern dieser Welt bitten, die durch Brot für die Welt getan wird. Wir möchten dich heute ganz besonders bitten für die Frauen in Bolivien, die durch unsere Kollekte in ihrer Not beraten werden können. Gib du ihnen die Möglichkeit, einen Beruf zu lernen, damit sie ein selbstbestimmtes Leben führen können. Wir möchten dich für die morgige Sitzung des Presbyteriums bitten. Segne du die Beratungen und schenke gute Beschlüsse für die wichtigen Fragen, die unsere Gemeinde betreffen. Herr, wir wollen dir auch den Kindergottesdienst bringen. Wir brauchen eine neue Leitung für diese wichtige Arbeit. Sei du bei allen Überlegungen, wie es weitergehen kann, mit deinem Geist dabei. Alles, was uns sonst noch bewegt und was wir dir sagen wollen, tun wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen.